So lasst uns noch einmal unsere Herzen zum Herrn hinwenden. Um ihn geht es. Wir wollen dich heute Morgen, Herr, bewusst willkommen heißen. Du hast gesagt, wo zwei oder drei zu dir hin versammelt sind, da bist du in ihrer Mitte. Ich danke dir, Vater, für dein heiliges, kostbares Wort, dass es ein Same ist, der in unseren Herzen aufgeht und Frucht bringt, der uns stärkt, der uns verändert, der uns belebt. Vater, danke, dass du ein gutes Werk in uns begonnen hast, in jedem Einzelnen, und dass du treu bist, Herr, uns weiterzuführen auf dem Weg, den du für uns vorgesehen hast. Danke, dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, es gelingen wird, sondern dass deine Pläne, deine Absichten, Herr, zustande kommen im Namen Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte mit euch heute Morgen über die Autorität des Gläubigen sprechen. Die Autorität des Gläubigen. Und wie gesagt, wenn ich etwas anfange, weiß ich noch nie genau, wohin wir da kommen. Im Sinne von, ist das einmalig oder geht das länger, das werden wir sehen. Aber die Autorität des Gläubigen ist eine ganz zentrale und wichtige Offenbarung, die Jesus Paulus gegeben hat. Und wie ich euch schon sagte, die Evangelien und die Briefe sind gleichermaßen wichtig. Aber sie beleuchten unterschiedliche Wahrheiten. Sie sind nicht in Konkurrenz zueinander, sondern die Evangelien und die Briefe, das gehört zum Neuen Bund, zum Neuen Testament. Und das, was wir als die Autorität des Gläubigen bezeichnen, ist eine Offenbarung, die vor allem Paulus bekommen hat. Wir sehen sie auch schon in den Evangelien, dass Jesus an verschiedenen Orten darüber gesprochen hat, was Vollmacht ist, für wen die Vollmacht ist, wie man sie einsetzt. Und vor allem in den Briefen sehen wir, dass Paulus das noch etwas vertieft. Geistliche Mächte sind real. Geistliche Mächte sind eine Realität. Sowohl Engel wie Gott, der Heilige Geist, den wir erfahren und erleben, aber genauso beschreibt die Bibel eine unsichtbare Welt, wo es die Finsternis gibt, wo es finstere Mächte gibt. Und ich bin nie jemand gewesen, der einen Fokus auf die Finsternis legt. Weil ich bin nicht so sehr ein Freund davon, dass wir die Tiefen Satans erforschen, sondern dass wir die Tiefen Gottes erforschen. Und trotzdem gibt es eine Ausgewogenheit, wo wir uns bewusst sein müssen, es gibt einen Feind, der real ist, und wir müssen wissen, in welchem Zustand befindet er sich und wer sind wir. Wir als Gläubige wissen, wir kennen diesen Satz, der Teufel ist besiegt. Und das stimmt, das ist richtig, aber er ist noch nicht vernichtet, er hat noch nicht aufgehört zu existieren. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir dann noch machen werden. Aber hier geht es eben nicht so sehr um den Feind oder den Teufel, sondern darum, wer du bist und was deine Position in Christus ist. Ich glaube, es war Wolfhard Magis, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Über den Umgang mit einem besiegten Feind. Und ich glaube, das trifft es sehr genau auf den Kopf. Es geht darum, wie gehen wir als Leib Christi, als Gläubige, um mit diesem besiegten Feind. Weil ich sage dir, auch geistliche Mächte sind eine Realität. Ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn man sich nicht bewusst ist, dass das, was ich erlebe oder was ich gerade erfahre, einen geistlichen Ursprung hat. Nicht alles Negative, was wir erfahren, kommt vom Teufel. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Manchmal denken wir, sobald etwas schlecht läuft, der Teufel ist wieder hinter mir her. Aber es gibt Dinge, die haben einen ganz natürlichen Ursprung, die haben einen seelischen, menschlichen Ursprung, und es gibt dann natürlich auch solche Dinge, die einen geistlichen Ursprung haben. Und lasst uns vielleicht einmal zu einer Bibelstelle gehen, eine Vorbibelstelle, bevor wir dann zu unserer Hauptstelle kommen. Und zwar spricht die Bibel im Neuen Bund immer wieder davon, dass du in Christus bist. Das habt ihr schon gehört. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Alten Bund. Im Alten Bund gab es das nicht, dass die Gläubigen in Gott waren oder in Christus waren. Das ist eine völlig neue Dimension, die sich da eröffnet hat durch die neue Geburt. Also diese Bezeichnung, dass du in Christus bist, hat mit dem neuen Bund zu tun. Und vielleicht mal ganz kurz erklärt, wie geschieht es, dass wir in ihm sind? Wann, ab wann ist ein Mensch in Christus? In Epheser 1, 13, da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, nachdem du das Evangelium gehört hast und gläubig geworden bist, versiegelt worden bist, diese neue Geburt, die in dir geschehen ist, das ist der Moment, ab dem du in Christus bist. Das bedeutet, sämtliche Bibelstellen, die du findest, die darüber sprechen, in Christus, durch Christus, durch ihn, wegen ihm, die betreffen dich ganz direkt und persönlich. Im Kolosser, Kapitel 1, Vers 9, und da möchte ich mit euch beginnen. Kolosser, Kapitel 1, der Vers 9 und folgende. Hier steht, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und das ist eine dieser ersten Stellen, und ich möchte den Fokus auf Vers 13 legen. Er sagt hier, er hat uns errettet. Das heißt, er hat dich errettet aus der Macht, oder das heißt ganz konkret auch aus dem Machtbereich der Finsternis, und er hat dich versetzt in ein neues Reich hinein. Er nennt es hier das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du wurdest versetzt durch die neue Geburt von diesem Machtbereich der Finsternis, wurdest da herausgerissen und wurdest eingepflanzt in ein neues, in ein anderes, unerschütterliches Reich. Du bist von Neuem geboren, du wurdest Teil des Reiches Gottes. Du wurdest Teil des Leibes Christi. Und was hier geschehen ist, ist eine Grundlage dafür, dass wir verstehen, welche Autorität wir als Gläubigen haben. Und ihr Lieben, ich begegne immer wieder mein Leben lang Gläubigen, die eine solche Angst oder Ehrfurcht, möchte ich es lieber nennen, vor dem Teufel haben. Passt auf, er lauert überall. Oder sie sagen, nicht so laut, er könnte dich hören. Ich sage nicht, dass wir in eine kindliche Naivität hineingehen, sondern ja, der ist doch nüt, der ist doch nur ein Blöder, Dummer. Das ist es nicht. Die Bibel, Jesus, lehren uns darüber, wer dieser Feind ist und wie wir mit ihm umgehen. Und zwar nicht nur Pastoren, Propheten, Apostel und Lehrer, sondern jeder Gläubige. Diesen Moment, wo du einen Tag oder eine Sekunde von Neuem geboren bist, hast du diesen Herrschaftsbereich gewechselt. Und was hier eigentlich steht, ist, dass du nicht mehr unter diesem Herrschaftsbereich, nicht mehr unter dieser Dominion, unter dieser Herrschaft bist, der Finsternis. Das heißt, dieser Einflussbereich, unter dem du warst, den hast du verlassen und du bist unter eine neue Herrschaft gekommen. Und da hat sich geistlich viel verändert. Und die Bibel sagt, mein Volk geht zugrund aus einem Mangel an Erkenntnis. Seht ihr, diese Hauptwahrheiten bezüglich der Autorität des Gläubigen finden wir im Epheserbrief. Und das ist nicht umsonst der Brief, wo wir zwei dieser Gebete finden. wo Paulus ganz am Anfang betet, erleuchte die Augen ihres Herzens. Gib ihnen Einsicht in das, was ich jetzt hier schreibe. Gib ihnen Einsicht darin, wer Gott ist. Gib ihnen Einsicht in die Tatsache, wer sie sind. Weil die Autorität des Gläubigen, die leben wir nicht aus unserem Wissen heraus. Die leben wir nicht aus unserem Verstand heraus. Sondern er betet dafür, dass die Gemeinde, das bist du und ich, dass deine Herzensaugen aufgehen, dass sie Licht bekommen, dass du siehst. Nochmals, es geht nicht um Erkenntnis, die wir mit dem Verstand ergreifen. Bilde deinen Verstand aus, das ist gut. Aber das, was er hier beschreibt, ist, ich möchte, dass ihre Herzensaugen das sehen. Und ich habe mit euch darüber gesprochen, vor kurzem mit jemandem privat. Und sie hat genau das Gleiche beschrieben, das Gleiche erlebt. Wenn du Offenbarung in einem starken Maß erlebst, es ist nicht einfach Wissen, sondern es fühlt sich an, als ob du in die Realität von dem eintrittst, was dieses Wort beschreibt. Du kannst es spüren, du kannst es fühlen, du kannst es innerlich sehen. Es ist greifbar. Und das ist der Moment, wo das Reich Gottes wirklich sich manifestiert, wo du spürst, das ist meine neue Heimat, das ist meine neue Realität. Die Bibel beschreibt es auch, als im Geist zu sein, wo uns das Geistliche realer wird als das Natürliche. Und darum sagt er, seid voll des Heiligen Geistes. Lerne dich dem Heiligen Geist zu öffnen, lerne dich dem Herrn zu öffnen. Wenn du Mühe hast, dein Herz aufzutun, wenn du Mühe hast, dein Herz zu öffnen, sag ihm das. Sag, ich brauche Hilfe, ich möchte mich öffnen, ich möchte dich nicht nur mit dem Verstand verarbeiten. Jemand hat mal gesagt, du bist so anti-intellektuell. Bin ich gar nicht. Aber ich kenne den Unterschied, was es bedeutet, wenn du den Geist erfährst. Weißt du, dass Gott ein Werk in dir tut, dass er in dir arbeitet? Also du hast diesen Machtbereich gewechselt, du bist nicht mehr unter dem Machtbereich der Finsternis, sondern du bist jetzt im Reich, ihr nennt es hier, der Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist der Moment, ab dieser Sekunde hast du, was deine Position in Christus angeht, Autorität bekommen. Ich möchte dir ein Beispiel vorlesen, Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, gehen wir da mal ganz kurz hin. Da gab es ein paar Söhne eines Hohepriesters und Vers 11 lesen wir. Da heißt es, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Gevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Genial, dieser Humor auch in der Bibel. Paulus, ja, klar, der kann ich, der hat mir schon ein paar Mal aufs Dach gegeben. Von Jesus weiß ich natürlich auch Bescheid. Aber dich? Von dir habe ich noch nie gehört, dich habe ich noch nie gesehen. Das waren die Dämonen, die das gesagt haben. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus flohen. Was, die haben doch nichts falsch gemacht, die haben doch Jesus gesagt. Die haben sogar den Namen gebraucht. Siehst du, was der Punkt war? Sie waren immer noch unter diesem Herrschaftsbereich der Finsternis. Sie war nicht von Neuem geboren. Da hat kein Wechsel der Herrschaft stattgefunden. Sie hatten keine Autorität. Aber du wurdest versetzt. Du wurdest herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und du wurdest versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist dein Ort im Geist. Schau dir einmal folgende Stelle an in Lukas 10. Lukas Kapitel 10, Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Es waren diese 70 Jünger, die Jesus ausgesandt hatte. Und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und dann Vers 19, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Vers 19, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, über die ganze Kraft des Feindes, über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll dir schaden. Nichts, was von diesen Geistern verursacht wird, soll dir schaden. Weißt du, diese Botschaft der Autorität ist eine, die der Feind gerne bekämpft. Dass er dich einschüchtert, dass er dich glauben lässt, das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Oh, sag seinen Namen nicht zu laut. Ich sage dir, eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich ist wahrscheinlich, dass wenn Dinge geschehen, die Erkenntnis zu haben, woher es kommt. Weil oft wir schlagen uns mit Dingen rum und gerade wenn es geistlicher Natur ist, wir verstehen manchmal gar nicht im ersten Moment, dass es einen geistlichen Ursprung hat. Aber in dem Moment, wo du es siehst, in dem Moment, wo es klar wird, ist der Moment, wo du aufstehen kannst und sagen kannst, stopp. Ich bin vor vielen Jahren einmal, als wir noch in Schinznach wohnten, von einer Reise zurückgekommen. Ich war auch in Tulsa, ich erinnere mich noch gut. Und es ging mir gut, ich ging in mein Zimmer und kam aus dem Zimmer raus. Und dann war das, ich kam von einer Freude innerhalb von weniger Sekunden in eine Bedrückung, in eine Schwere hinein. Und ich hatte keine Ursache, keinen Grund. Ich dachte, was war das denn? Und weil es so plötzlich kam, weil es so aus dem Nichts kam, war mein zweiter Gedanke zumindest, das hat einen geistlichen Ursprung. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und das war der Moment, wo mir auch das Wort hochkam, widersteht aber dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Und ich sage, okay, stopp, im Namen Jesus Christus, du verlässt mich wieder. Ich habe angefangen, diesem Druck Widerstand entgegenzubringen in diesem Namen Jesus. Ihr Lieben, das ging keine 20 Sekunden und das war wieder weg. Die unsichtbare Welt ist real. Aber oft, wenn wir gar nicht darauf kommen, dass er das sein könnte, dann schleppen wir das rum, wir tragen es mit herum und wir denken, ah, heute ist einfach ein mieser Tag. Nochmals, nicht alles Negative kommt von ihm. Es gibt das Fleisch als Ursache, natürliche Umstände, aber es gibt eben auch diese finsteren Mächte, die uns stoppen wollen, die dich von diesem Lauf abhalten wollen. Die wollen, dass dein Fokus auf etwas anderes gelegt wird, dass du abgelenkt bist, dass du orientierungslos wirst, was dein geistliches Leben angeht. Und das versucht er. Und siehst du, wenn wir in diese Position der Autorität kommen, in die wir hineingesetzt wurden und darin laufen, dann ist Klarheit auch eine Folge davon. zu sagen, ich sehe klar, ich bin klar, ich weiß, wo der Weg lang geht. Ich bin verbunden mit ihm. Aber er hat diesen Jüngern gesagt, er gibt ihnen die Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Wie viel ist noch übrig? Nichts. Schauen wir uns hier noch eine Stelle an. Epheser 1. Oh, jetzt fällt es eigentlich erst auch richtig gut werden, aber Epheser 1, 18. Hier ist vom Leib die Rede. Und Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Das sind diese Gebete, von denen ich geredet habe. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Die Auferstehung Jesu war ein Kraftakt Gottes. Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er sagt in Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Alle Machten, alle Herrschaften, jeder Name, alles ist unter ihm. Und dann, und ihn, das ist Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die, was ist? Sein Leib. Sein Leib. Sein Leib. Das Haupt und der Leib sind eins. Das Haupt Christus, das der Gemeinde gegeben wurde, und der Leib Christi, heute Morgen in Form einer lokalen Gemeinde, ist natürlich größer. Das Haupt und dieser sichtbare Leib sind eins. Der Römerbrief redet davon im Kapitel 6, dass wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes. Indem du von neuem geboren wurdest, fand eine Identifikation, eine Identifizierung statt, dass du ab sofort, diesem Moment, in ihm bist, Teil dieses Leibes. Wenn also diese Machten, diese Herrschaften, diese Gewalten, oh, können wir mal das Telefon machen, unter diesen Füßen ist, unter seinen Füßen ist, dann heißt das, dass der Feind unter dir ist, unter deinen Füßen. Seht ihr, in Christus bedeutet, er ist unter dir. Er ist unter deinen Füßen. Könnt's auch alle. Ist schon gut. Kein Problem. Wo sind wir hier? Ihr kennt diese, ja, eigentlich muss ich, nein, ich nehme noch 5 Minuten. In 1. Buch Mose 3, 15, das Proto-Evangelium, das erste Mal, wo der Heilsplan Gottes angedeutet wird. 1. Mose 3, 15. Ihr habt die alle schon gehört. Das heißt da, und ich werde Feindschaft setzen, sagt Gott nach dem Sündenfall, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Dann heißt es, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Er ist der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, der auf diesen Messias hindeutet. Also dieser Messias, dieser Nachkomme der Frau, wird dir, in der Rede zur Schlange, den Kopf zermalmen. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Oder zertreten. Was ist der Unterschied? Die Ferse zertreten ist eine Verletzung, ist die Kreuzigung. Aber den Kopf zermalmen bedeutet Vernichtung. Bedeutet Vernichtung. Völlige Vernichtung. Nun geh mit mir zu Römer 16, 20. Wer ist dieser, lass mich fragen, wer ist dieser, der der Schlange den Kopf zertreten wird? Jesus. Ganz genau genommen ist es der Leib Christi. Schau dir Römer 16, Vers 20 an. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Aber hier ein ganz entscheidender Satz, der Gott des Friedens wird in kurzem, und es spricht von der Endzeit, es spricht von diesem letzten Gericht, der Feind in den Feuersee geworfen wird. Das ist die endgültige Vernichtung. Aber hier beschreibt er wird in kurzem, wird Gott den Satan unter euren Füßen zertreten. Wo ist der Satan, wenn er endgültig zertreten wird? Unter deinen Füßen. Aber er existiert noch. Er ist noch nicht zertreten, aber er ist schon unter deinen Füßen. Und das bedeutet, dass er dominiert wird. Nicht er dominiert dich, du dominierst ihn. Wenn er dich dominiert, dann ist was falsch gelaufen. Dann hast du ihm das gestattet. Dann hast du das Licht noch nicht, das wir brauchen, um in dieser Vollmacht zu leben. Aber die Voraussetzung dafür, die hat Jesus geschaffen. Und weißt du, dass Jesus nie gesagt hat, ich werde dem Teufel für dich widerstehen? Keine einzige Stelle, wo er sagt, er kümmert sich schon drum. Das bisschen, was noch übrig ist, das müsst ihr machen. Dominiere ihn. Widerstehe ihm. Und er wird von dir fliehen. Er wird von dir fliehen. Manchmal, wenn du reif genug bist, er wird von dir fliehen. Dieses Zertreten unter euren Füßen ist, wenn der Leib Christi am Ende triumphiert und er vernichtet wird. Das ist der letzte Feind, das ist der Tod. Wir haben das, ich glaube, vor 2 Wochen gelesen, darum lese ich jetzt das nicht aus Zeitgründen, aber im Epheser 1 haben wir davon gelesen, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist und dass er sitzt zu Rechten des Vaters. Epheser 2 spricht davon, also Galater spricht davon, dass du mit ihm gekreuzigt wurdest. Stimmt's? Mit ihm. Epheser sagt, du wurdest mit ihm begraben. Du bist mit ihm auferstanden. Du wurdest mit ihm versetzt an himmlische Orte, in Christus zu Rechten des Vaters. Hoch über jeder Gewalt, über jeder Macht, über jedem Herrschaftsbereich. Das ist deine Position im Geist. Hoch über jeder Gewalt, hoch über jeder Macht. Vielleicht kannst du mal diese Folie zeigen. Ja, genau die. Oh, hat so ein Ding, ja, kann ich schon mal durchmachen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Weiter. Ich kann es fertig machen. Mit Christus begraben, mit Christus auferweckt, mit Christus sitzen zu Rechten des Vaters. So beschreibt die Bibel deine Stellung. Siehst du das? Wenn dir das lebendig wird, du bist kein Spielball mehr des Feindes. Natürlich, wir leben in der Nähe des Herrn, wir unterwerfen uns ihm. Aber der Teufel wird dominiert vom Leib Christi. Das war die Idee Gottes. Als Jesus getauft wurde, kam der Geist Gottes auf ihn. Später sagte er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Wir lesen in Jesaja 61, dass eben dieselbe Stelle, dass er gesandt wurde, Gefangenen Freiheit auszurufen. Diese Salbung sagt, dieser Geist des Herrn ist auf mir. Lass mich fragen, wo ist der Geist des Herrn, der das möglich macht? Wo? Auf seinem Leib. Auf seinem Leib. Auf seinem Leib. Versteht ihr, weshalb es so wichtig ist, ihr Lieben, dass wir auch den Weg des Geistes kennenlernen? Weil diese Salbung, die auf Jesus war, als er seinen Dienst begann, ist heute noch wirksam. Auf seinem Leib. Wenn du irgendwann einfach genug hast, genug, kennt ihr das? Ich habe so die Schnauze voll, ich habe so genug. Das ist manchmal der ausschlaggebende Punkt, wo wir uns nicht mehr einfach hin und her werfen lassen, sondern wo wir aufstehen und sagen, okay, stopp. Der du mich ständig versuchst, aus der Bahn zu werfen, abzulenken, in die Irre zu führen, zu bedrängen, einzuschüchtern, zu bedrücken. Und du spürst, woher der Ursprung kommt. Ich sage dir, da steht etwas in dir auf und sagt, stopp. Nicht länger. Nicht mit mir. Und du bist unter meinen Füßen. Und ich dominiere dich. Du dominierst nicht mich. Ich, weil ich in Christus bin, dominiere dich. Aber wenn du sagst, ja, ich halt ein Schwieriger und ich bin auch nicht der Einfachste. Das heißt, dass der Teufel mit List vorgeht. Ein letzter Gedanke, bevor wir dann zum Abendmahl gehen. Du bist wo? In Christus. Das bedeutet, du identifizierst dich mit dem Leben Jesu, mit dem Tod Jesu, mit der Auferstehung Jesu, mit seiner Position. Du bist in ihm. Jetzt gibt es noch was anderes. Hast du gewusst, dass er sich auch mit dir identifiziert? Hast du schon mal diese Stelle gelesen, wo er sagt, weißt du, was du einem dieser meiner Geringsten getan hast? Was hast du mir getan? Hast du schon mal die Stelle gelesen, als Jesus Paulus erschien, Saulus damals noch, und sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hätte sagen können, was meinst du, Herr? Ich habe nicht dich verfolgt, ich habe Christen verfolgt. Siehst du, wie Jesus, das Haupt, sich mit seinem Leib identifiziert? Verstehst du nun, weshalb das Gebot, das Gesetz des neuen Bundes Liebe ist? Weshalb er nicht will, dass wir einander kritisieren, runtermachen, vorverurteilen, aus der Distanz bewerten? Charismatische Ferndiagnosen stellen? Siehst du, warum er sagt, das ist mein Gebot, das ich euch gebe? weil er sich mit jedem Einzelnen von euch identifiziert. Was du einem meiner Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Darum betet Paulus auch in den Epheserbriefen, zeig ihnen, wer sie sind. Zeig ihnen die Herrlichkeit, die Wichtigkeit dieses Erbes, das Christus in uns bekommen hat. Halleluja. Darum kennen wir einander nicht mehr nach dem Fleisch. Ja, der ist so, die ist blöd, das macht sie falsch. Er sagt, ich will dir Offenbarung geben, damit du durch die Augen Gottes siehst, wie er dich sieht. Nicht nur dich, sondern du lernst deinen Nächsten so zu sehen, auch den Schwierigsten. Und ja, wir wissen, wir sind alles Menschen, keine Frage. Aber da geht Wachstum hin. Dass du den Anstoß in dir überwindest und nicht den anderen aus dem Weg räumst. Ertragt einander in Liebe. Das heißt, dieses Ertragen, das ist dein Reifeprozess. Halleluja. Und siehst du, auch für uns als Gemeinde, es ist eines der Hauptgebete, das mir seit Monaten auf dem Herzen brennt. Herr, erleuchte die Augen unseres Herzens. So viele Dinge, die können wir nicht erklären, die kannst du nicht googeln. Die müssen dir gezeigt werden. Die müssen dir offenbart werden. Was geschieht, wenn die Herrlichkeit Gottes sich an einem Ort stark manifestiert? Ein Merkmal davon ist diese Liebe. Dass du, oh wow, plötzlich könnt alle knuddeln und das ist so schön mit der Heiligen. Stimmt's? Wenn du das, egal, was du siehst, ist gesehen, weißt du, du bist so ein Schatz. Es drückt regelrecht aus dir raus. Aber wehe dir, wenn du wieder zurück bist im Fleisch. Stimmt's? Darum? Wandelt im Geist. Wandelt voll des Geistes. Und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Er sagt nicht mehr, du wirst keine mehr haben. Er sagt einfach, du wirst sie nicht erfüllen. Du wirst spüren, es kratzt zwischendurch ein bisschen. Aber wenn du voll des Geistes bist, siehst du die Heiligen, so wie Gott sie sieht. Und das ist keine Anstrengung. Ach, muss sie lieben? Nein. Es kommt aus dir raus. Und das feiern wir auch im Abendmahl, dass wir den Leib des Herrn richtig beurteilen, wie Paulus das beschrieben hat. Nicht nur, dass Christus für unsere Krankheit und Schuld gestorben ist, sondern den Leib richtig zu beurteilen, heißt auch einander so zu sehen, wie er uns sieht. Es ist ein Haupt, ein Leib. Wir sind zusammen, eins in ihm. Und der Befehl Jesu, das neue Gebot, das war kein Tipp. Es war ein Befehl, ein Command. Ich gebiete euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe.